Ja, meine Lieben, es ist tatsächlich eine relativ lange Zeit, die ich nicht mehr bei euch sein konnte. Und ich freue mich desto mehr, dass ich heute wieder hier bin. Ja, wir hatten etwas Probleme in unserem Urlaub. Meine Frau ist krank geworden und wir mussten unseren Urlaub noch um 14 Tage verlängern. Und es war auch ein Gebetsanliegen, sie dann ohne Krankentransport hier nach Hamburg zu bringen. Aber wir haben das mit Gottes Hilfe gut tun können. Aber sie muss sich nun noch weiter holen, meine Frau. Sie kann schlecht auf den Stühlen sitzen. Und wir hoffen, dass sie auch weiterhin hier wieder sein wird. Ich danke euch für eure Fürbitte, die wir deutlich gespürt haben, auch in dieser Zeit. Ja, ich habe den Text für meine Predigt ausgewählt aus Lukas 17, Vers 5. Da steht: Die Apostel sprachen zum Herrn, stärke uns den Glauben. Predigt hat den Titel Vom Vogel, der in der Nacht schon singt. Ich hoffe nicht, dass euch bei diesem Titel einfällt, der Vogel, der am Morgen singt, ihn holt am Abend die Katze. So war es eigentlich nicht gemeint, sondern es ist ein Wort, das im Hinblick auf den Glauben gesprochen ist. Der Glaube ist wie ein Vogel, der singt, wenn es noch Nacht ist. Ein stimmungsvolles Bild. Ich bin im Urlaub, schlafe bei geöffnetem Fenster und werde noch vor Tagesanbruch wach durch das Gezwitscher eines Vogels, der im Baum vor dem Haus sich, wie ich dann später feststelle, auf dem obersten Zweig wiegt und als voller Kehle singt. Gut, ich hätte mich nach kurzem Blick auf die Uhr auf die andere Seite drehen können und versuchen weiterzuschlafen, während draußen das Dunkel der Nacht dann in Dämmerung übergeht. Schließlich hätte ich auch das Fenster schließen können. Aber ich habe beides nicht gemacht. Ich habe mich im Bett aufgerichtet, bin aufgestanden und habe aus dem Fenster geschaut und der Botschaft dieses Vogels gelauscht. Ein kleiner Kerl nur, aber welche Stimme! Hat er mir etwas mitzuteilen? Ist es etwa aus diesem Munde auch das Lob Gottes? Etwa wie wir es in den Klageliedern stehen haben: Die Güte des Herrn hat kein Ende, sie ist jeden Morgen neu. Kann ein solch kleines Geschöpf mich, noch wenn es dazu dunkel ist, durch sein unbeschwertes Gezwitscher dazu bringen, über Gottes Güte nachzudenken? Oder ist es mir nur lästig, weil dieses Tier mit dem Schlaf geraubt hat? Das ist sicher eine Frage der inneren Einstellung. Lebe ich mit meinem Gott in Harmonie, dann endet fast alles, was ich spontan erlebe, in einem Lob des Schöpfers. Das werden wir auch schon erlebt haben. Und das wiederum ist unglaublich vertrauensstärkend. Vertrauen zu Gott, ja, das brauche ich jeden Morgen neu. Und gewiss, je früher, desto besser. Denn der helle Tag mit seinen Herausforderungen kann für mich dann womöglich genauso finster sein wie die vergangene Nacht. So war es jedenfalls bei dem Mann, der den Text geschrieben hat, der diesem Bild vom Vogel zugrunde gelegt wurde. Der Text ist aus Psalm 42, Vers 9. Tagsüber, so schreibt der Psalmschreiber, tagsüber seufze ich: Herr, schenke mir doch wieder deine Gnade. Und nachts singe und bete ich zu Gott: Er allein kann mir das Leben wieder geben. Haben wir richtig verstanden? Es geht hier im Grunde genommen um Leben und Tod. Da bittet ein gläubiger Mann ganz inständig: Gott möge ihm doch Leben, richtiges, lebenswertes Leben schenken und damit auch seine Gnade. Er fühlt sich von Gott verlassen, sein Gottvertrauen hat einen Riss bekommen, er meint, Gott habe ihn im Stich gelassen und sich vielleicht einem anderen, einem würdigeren zugewandt. Gott, du bist doch mein einziger Halt, so beteuert er, der Sohn Koras in diesem Psalm, Psalm 40, Vers 10. Um doch dann verbittert fortzufahren, warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie mich Tag zu Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Ein eindeutiges Glaubensproblem, das dieser Mensch hat. Wir wissen nicht, welche sonstigen Probleme jener Sohn Koras hatte, der den 42. und 43. Psalm schrieb. Aber sie müssen unmittelbar mit der Anfechtung seines Glaubens zu tun gehabt haben. Der Psalm legt nahe, dass er im Ausland, also unter Ungläubigen, gelebt hat und leben musste. Ihn mag er von seinem Gottvertrauen erzählt haben. Da er aber wohl ein schweres Geschick zu tragen hatte, ob eine schwere, dauerhafte Krankheit oder aber die Bedrohung seiner Existenz oder der Verlust eines lieben Menschen oder tiefes Schuldbewusstsein, wie auch immer. Die Reaktion der Menschen um ihn bleibt nicht aus, wie das so ist. Wenn einer, so wie er, an seinem Gott festhält, dann muss der doch ihm helfen. Könnte man sagen, ne? Wenn dieser gläubige Mensch so viel Schweres erdulden muss, kann es eigentlich mit der Kraft seines Gottes nicht so weit her sein. Da kann man doch nur fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Solch hämischer Spott kann einen schon in Verzweiflung stürzen und tief traurig machen. Jener Sohn Koras musste ja nicht nur sein ohnehin wahrscheinlich sehr schweres Schicksal bewältigen in einem fremden Land, sondern musste auch zur Verteidigung seines Gottes antreten. Und dieser Gott, den er bisher verehrt hat, der schweigt sich aus und lässt ihn ratlos zurück. Wir können auch sagen, er lässt ihn einfach hängen in seinen Problemen. Vielleicht hat Jesus Ähnliches empfunden, unsägliche Schmerzen am Kreuz erduldend, hört er die frommen, schaulustigen Lästern, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Immerhin ist Jesu nächste Reaktion auf diese bösartige Häme, sein verzweifelter Ausruf vom Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesu Beispiel macht deutlich, dass unser Glaubensleben durchaus mit Leiden und schweren Spannungen zu tun haben kann. Und das Leiden an Gott, das Leiden am Schweigen Gottes, das steht bei diesem an prominenter Stelle. Aber noch einmal zurück zu den Nachkommen Koras. Da sind in dem sorgenvollen Mann Erinnerungen an eine Zeit, die unwiederbringlich vergangen zu sein scheint. Aus welchen Gründen auch immer. Er muss früher mit seiner Familie Vorsänger oder so etwas wie Gottesdienstleiter im Tempel gewesen sein. Denn er klagt, es bricht mir das Herz. Wenn ich an früher denke, da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Hause Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken. Damals ja. Und jetzt nicht mehr. Damals in der Gemeinschaft der Mitgläubigen macht ihm das Lob Gottes Freude. Und jetzt in der Fremde, unter den kritischen Augen derer, die sich an seiner Seelenqual weiden, Jetzt mag ihm das Lob Gottes auf der Zunge gefrieren. Jetzt wagt er vielleicht nur noch im Geheimen an seinen Gott zu denken und Halt bei ihm zu suchen. Eine durchaus desolate Situation. Ein Schreiber, moderner Schreiber Kurt Boltz, hat in dem Buch Leben bist du Psalmenauslegungen gegeben, darunter auch den Psalm 42. Und ich möchte jetzt Corinna bitten, seine Version dieses Psalms einmal vorzutragen.
Es gibt dich. Sie fragen täglich, wo ist denn dein Gott? Sie höhnen mich, verstoßen mich. Warum bin ich so verzweifelt? Warum so aufgewühlt? Tag und Nacht sucht dich mein tränenverhangener Blick. Unruhig und betrübt bin ich, weil sie lässig sagen, na, wo ist er denn? Wo ist denn dein Gott? Sie wollen nicht an dich glauben, wollen nicht wahrhaben, dass es dich gibt. Ich aber lebe von dir, weiß, dass du mich nicht vergessen hast, dass meine Sache bei dir gut aufgehoben ist, bei dir in guten Händen ist. Wie frisches Wasser salzige Tränen abwischt, so brauche ich dich, brauche deinen Zuspruch. Ohne zu wissen, dass du bist, kann ich nicht leben. Nur du kannst meine Unruhe in Ruhe verwandeln. Schreckensnachrichten rollen über mich wie Wassermassen. Eine Hiobsbotschaft jagt die andere. Sie unterspülen meine Zuversicht. Ich aber warte auf deine Güte. Täglich will ich dir danken. Es gibt dich, das ist meine Hoffnung. Ich warte auf dich.
Dankeschön, Corinna. Was wir hier eben noch einmal als Text über Psalm 42 gehört haben, ist die Darstellung einer schweren Glaubenskrise mit ihrem Auf und Ab der Empfindungen. Der Sohn Korahs will ja sein Vertrauen zum Allerhöchsten nicht aufgeben. Er sieht keine Alternative für ein Leben ohne Gott, aber er braucht dringend die Zusicherung, dass der Herr ihm gerade in dieser schweren Zeit des Kampfes beisteht. Glaubensstärkung ist angesagt. David spricht aus Erfahrung, wenn er feststellt, das lesen wir im Psalm 34, wenn aufrichtige Menschen zu ihm, also zu Gott, bitten, hört er sie und rettet sie aus ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die verzweifelt sind und rettet die, die alle Hoffnung verloren haben. Die ganz persönliche Erfahrung, wie Gott ihm, dem David, durch alle Krisen hindurchgeholfen hatte, die stärkten sein Vertrauen unmittelbar. Das kommt in vielen seiner Psalmen zum Ausdruck. Auch Korah, der Sohn Korahs, konnte sich schließlich auf sein Erfahrungsreservoir stützen. Er schreibt dreimal in Psalm 42, auf Gott will ich hoffen, wiederholt er dreimal, wie gesagt, denn ich weiß, ich werde ihm noch danken. Diese Zuversicht Davids und auch Korahs wünsche ich mir. Denn wir alle brauchen neben dem Wissen, dass Gott uns beisteht, auch die Erfahrung, dass er es tut und wie er es vollbringt. Das galt auch für Jesu Jünger. Sie erlebten, in welchem Ausmaß ihr Meister dem Vater vertraute und wie viel Kraft er dadurch für seine tägliche schwere Arbeit bekam. So baten sie ihn, stärke uns den Glauben. Eine andere Übersetzung sagt, mehre uns den Glauben. Ein größeres Maß an Glauben also wollten sie haben. Aber wie ist das? Kann man Glauben eigentlich messen? Eine Pastorin war bei einem Krankenbesuch im Hause einer Familie. Beeindruckt fragte die 10-jährige Tochter der Familie, beim Abschied, bist du sehr gläubig? Tja, was für eine Frage, ging es der Pfarrerin durch den Kopf. Sehr gläubig? Gibt es auch mittelmäßig oder wenig? Wie soll ich das messen? So sagte sie zu dem Mädchen, ja, ich bin gläubig, aber wie sehr ich es bin, also in Gewicht oder Länge, kann ich dir nicht sagen. Das Mädchen gab sich damit zufrieden, aber die Erwachsene, die Theologin, ist nicht zufrieden und fragt sich, auch wenn man es nicht messen kann, wie gläubig bin ich denn nun wirklich? Ist dein Glaube stark oder schwach? Ist er vielleicht beides zugleich? Oft bin ich am Zögern und Zweifeln. Mein Glaube erscheint mir manchmal brüchig. Ich kann mich nicht hundertprozentig auf ihn verlassen. Ich kann ihn auch nicht festhalten. Nun, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, wir kennen solche Fragen. Wo wir stark sein sollten im Glauben, fehlt uns oft genug das letzte Vertrauen. Wo wir in persönlichen Nöten den langen Atem behalten sollten, werden wir oft kurzatmig. Wo wir als gute Christen mit anderen geduldig umgehen sollten, fehlt uns oft Ruhe und Konzentration. So ist die Frage durchaus berechtigt: Herr, wie kann unser Glaube groß und fest werden? Bist du sehr gläubig? Fragte also die Zehnjährige die Pastorin. Sie merkt in ihr durch die Art, wie er sie Trost spenden und Rat geben konnte, eine Vorbildfunktion gefunden haben. Von einer Pfarrerin darf man ja erwarten, dass sie gläubig ist. Aber wie gläubig? Das wirft Fragen auf. Ich habe gewissermaßen als Korrektiv dazu einen Text eines Unbekannten gefunden, den möchte ich vortragen. Wenn sie dich fragen nach deinem Glauben, nach deinem Reden, nach deiner Leidenschaft, was sagst du ihnen? Oder scheint dir diese Frage zu persönlich? Wenn sie dich fragen nach diesem Gott, nach der Liebe, nach der Hoffnung, was sagst du ihnen? Oder scheint dir diese Frage zu theologisch? Manchmal wünschte ich mir, ich könnte mich einfach hinstellen, strahlend, lachend, vergnügt und ein wenig schelmisch und sagen, in mir atmet die Gegenwart Gottes und ich muss von ihm sprechen. Ich kann gar nicht anders. Ja, an uns gerichtet, wenn sie dich fragen nach deinem Glauben, sind dir solche Fragen dann vielleicht zu persönlich, wie ein Eingriff in deine Privatsphäre? Oder sind sie dir zu theologisch, so als müsse man sie den Fachleuten überlassen? Der unbekannte Verfasser dieses kurzen Textes mag sich darüber im Unklaren gewesen sein. Aber eins möchte er, das haben wir gehört, sich einfach hinstellen und strahlend berichten, was Gott ihm bedeutet und wie Jesus sein Leben verändert hat. Aber mein Lieben, was sind das für innere Kräfte, die uns hier gewissermaßen, wenn es darauf ankommt, die Ausweichspur nehmen lassen, die uns vielleicht schamhaft erröten lassen, wenn wir doch freimütig für unsere Überzeugungen eintreten könnten? Gewiss, das Maß unseres persönlichen Glaubens muss nicht an unserer Bereitschaft zum offenen Zeugnis gemessen werden. Aber wie vorteilhaft wäre es doch, wenn wir wie Paulus sagen könnten, ich schäme mich nicht, diese Heilsbotschaft von Christus überall weiterzusagen. Und warum nicht? Ist doch diese Botschaft eine gewaltige Kraft Gottes. Wer an sie glaubt, erfährt, dass Gott ihn von seiner Schuld befreit und aus seiner Verzweiflung rettet. Und deshalb ist diese Botschaft verkündigungswert. Zum Schluss. Echter Glaube kann weder erarbeitet noch erdient werden. Er ist ein Geschenk Gottes, was uns bereitwillig zukommen lässt, aber ein Geschenk, das es zu nutzen gilt. Wir lesen heute in Epheser 2, Vers 8, aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Von daher ist Glauben nicht die Voraussetzung, die wir von uns aus erfüllen müssten, um Gottes Wirken an uns überhaupt erst zu merken, zu spüren, sondern der Glaube ist die Art und Weise, in der Gott uns gegenwärtig ist und uns seine Wirklichkeit schon erfahren lässt. So müssen wir nicht erst glauben, damit Gott an uns und in uns wirken kann, sondern wir können und dürfen deshalb glauben, weil Gott bereits an uns wirkt. Ich denke, das ist für diese Frage, stärke uns den Glauben, eine ganz wichtige Botschaft, die Kraft und Gewissheit in sich trägt. So wie sich Gott uns in Christus geschenkt hat, so schenkt er uns auch den Glauben an sein Heil. Wir müssen zugreifen, wir dürfen diesen Glauben auch in schweren Zeiten bewahren und pflegen und anderen weitergeben. Das wünsche ich mir selbst und auch euch. Amen.